Hallo und herzlich willkommen zu dieser sehr, sehr speziellen Folge hier im Lebenswach-Podcast. Denn anders als sonst habe ich mir das Konzept, die Fragen und all das, was ich sagen möchte, nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe euch gefragt und das sind ganz spannende Fragen entstanden. 8 insgesamt. Diese 8 habe ich mir jetzt, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, erstmal alle aufgeschrieben und habe mir auch schon mal ein paar Antworten überlegt. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das wird nicht nur für die sehr spannend sein, die die Fragen gestellt haben und exakt bestimmte Dinge wissen wollten, sondern es wird auch für alle diejenigen spannend sein, die einfach merken, dass sie in Zukunft nicht mehr dasselbe jeden Tag machen wollen, was sie derzeit machen, und die sich weiterentwickeln wollen, gerade auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ihre eigenen Ideen umsetzen wollen. Für alle die von euch, die da Interesse daran haben, bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, das sind heute ein paar sehr, sehr coole Impulse mit dabei. Ich fange einfach mal an, im ersten Schritt die 8 Fragen vorzulesen und dann gehen wir alle 8 Fragen gemeinsam durch. Und zwar fängt das an mit Frage 1. Wie kann ich viel Geld mit wenig Aufwand verdienen? Hat mich gefreut, dass das so ehrlich gekommen ist, weil in 1:1 Gesprächen stelle ich immer mal wieder fest, dass Leute zu mir kommen und solche Fragen stellen und da eine Antwort haben wollen. Und ja, warum nicht auch einfach mal eine Frage, die ehrlich rüberbringt, was man eigentlich in Zukunft auch vorhat. Die Antwort wird etwas ausführlicher sein dann nochmal, aber finde ich prinzipiell schon mal gut. Zweite Frage, brauche ich viel Startkapital, um meine Business-Idee umzusetzen? Also im Prinzip auch zu gründen, so habe ich das verstanden. Dritte Frage, ich mag keine Risiken, es war keine Frage, aber das wurde mir geschickt, ich mag keine Risiken. Auch da werde ich nochmal drauf eingehen im Bereich Gründung, was das Thema Risiko mit Gründen zu tun hat und ja, wie ich die ganze Sache sehe. Frage 4, bessere Vermarktung über Instagram und mehr Wachstum, wie kann ich das erreichen? Frage 5, wie willst du dein Geschäft skalieren? Also ich glaube, das war jetzt direkt auf mein Business und Lebenswach bezogen. Da gehe ich auch nochmal darauf ein. Frage 6, könnt ihr einen Tag als Strategieberater machen? Also quasi einen Tag als Strategieberater ein Video mit Pascal, dass er meinen Arbeitsalltag einmal filmt und euch zeigt, was ich eigentlich von früh bis spät mache. Finde ich sehr spannend, die Idee. Dann Frage 7, sollte ich meine Geschäftsidee lieber für mich behalten? Genau, das ist eine Frage, die kam nicht direkt über Social Media, sondern die kam beim letzten Unternehmertreffen, wo wir uns abends zusammengesetzt hatten und hatten über ja, Geschäftsideen gesprochen, aber auch Ideen, die die Unternehmen selbst haben, die sie umsetzen möchten, also auch die Bestandsunternehmen. Und genau, und dann Frage 8, hast du manchmal Angst, zu viel Mehrwert rauszugeben? Auch diese Frage kam bei einer Unternehmerveranstaltung, damit war gemeint, denkst du nicht, dass wenn du immer alles komplett bei Social Media preisgibst, dass die Leute sich dann denken, hey, jetzt brauche ich ja überhaupt nicht mehr mit Lebenswach, mit der Firma beziehungsweise auch mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, genau, auch darauf werde ich später noch eingehen. Also erstmal zurück zu Frage 1, wie kann ich viel Geld mit wenig Aufwand verdienen? So rum. Das Erste, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, warum willst du das? Diese Frage, die stellt sich mir nämlich immer mal wieder, weil das immer mal so Fragen sind, die von Leuten kommen, die mir im nächsten Schritt immer wieder sagen, dass sie ihren eigenen Job nicht mögen und dann auch immer wieder direkt kontern, dass es ja quasi keine Alternative gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle die, die nicht zufrieden sind mit ihrem Job und halt einfach immer noch denken, ich muss auf Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Da sich einfach mal wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, mach da immer so eine ganz schöne Übung, auch im Coaching. Wenn du 1 Million Euro auf dem Konto hättest, was würdest du dann tun? Sich wirklich das mal vorzustellen. Egal, ob man jetzt der Verstand sofort sagt, das ist ja unrealistisch, sondern einfach dieses Spiel mal durchzuspielen. Du sitzt bei Günther Jauch und hast den nächsten Tag 1 Million Euro auf dem Konto. Was machst du dann mit deiner Zeit? Mit welchen Dingen würdest du dich beschäftigen? Welche Bücher würdest du lesen? Was würdest du in deiner Freizeit tun, um einfach näher dahin zu kommen, das zu finden, was du auch wirklich liebst? Weil dann stellt sich die Frage, und das erlebe ich in meinem Umfeld bei ganz vielen Selbstständigen immer, die lieben einfach, was sie tun, für die stellt sich gar nicht unbedingt die Frage, wie kann ich mehr Geld mit weniger Aufwand verdienen, weil dieser Aufwand für die keine Belastung darstellt, sondern die sagen, ich mache das tatsächlich gern, mach das einfach gern. Da geht es dann natürlich auch um Optimierung, da geht es auch darum, vielleicht auch mit weniger Arbeitsaufwand und Zeit ein gutes oder vielleicht sogar auch noch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich in einem Job gefangen bin, der mir keinen Spaß macht. Ich glaube, das ist erstmal grundlegend, was ganz wichtig ist. Und auch sich mal mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen. Also sprich, was sind meine Werte und zahlen diese Sachen, die ich tue, auf dieses Konto ein. Also für mich beispielsweise ist mein größter Wert Freiheit. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, schau mal, da gibt es einen Job, der ist extrem sicher, da wirst du verbeamtet und dann hast du definitiv bis zur Rente einen sicheren Job, dann ist das für mich etwas, was mir die Nackenhaare zu Berge stehen lässt, weil das einfach mit meinem eigenen Wert Freiheit einfach überhaupt nicht kompatibel ist. Ich will um Gottes Willen nirgendwo in einem Job als Beamter arbeiten oder in der Verwaltung arbeiten. Also das kann jeder gern machen und wer das macht und sagt, das ist was für mich und da fühle ich mich wohl, da ist das alles super, muss ja quasi auch unterschiedliche Leute geben, die unterschiedliche Dinge machen, aber bei mir wäre das die absolute Katastrophe. Und ich glaube, das merke ich halt bei vielen auch immer wieder, die wissen nicht exakt, was sind meine 3 wichtigsten Werte. Und diese 3 Werte zu definieren, macht auf jeden Fall Sinn, um dann anhand von den Werten auch sagen zu können, passt das, was ich gerade tue, überhaupt dazu? Oder muss ich mich jetzt vielleicht auch mal damit beschäftigen, was ich in Zukunft noch möchte? Genau. Und dann auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, das Thema Geld, Geld und Gedanken. Was denke ich über Geld? Was denke ich über wohlhabende Menschen? Was geht mir durch den Kopf, wenn ein Porsche-Fahrer an mir vorbeifährt? Denke ich dann, cool, der hat anscheinend einiges richtig gemacht und sitzt jetzt im Porsche. Denke ich, naja, der hat bestimmt sowieso nur geerbt, deswegen sitzt er im Porsche. Zeige ich dem Neid gegenüber und Verachtung und Missgunst? Oder würde ich vielleicht sogar zu dem hingehen und sagen, geile Karre, warum sitzt du im Porsche? Kannst du mir erklären, wie du das gemacht hast? Weil das stelle ich immer wieder fest. Es gibt die einen, die reden die ganze Zeit schlecht über Leute, die Geld haben, wollen aber selbst Geld haben. Und da ist immer die Frage, was sind meine Glaubensmuster hinter dem Thema Geld? Und eine Sache noch zu dem Thema ist, wie viele Bücher liest du über das Thema Geld? Also ich habe auch irgendwann gedacht, hey, Geld ist für mich ein wichtiges Thema. Das ist nicht das wichtigste Thema, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Es macht schon Sinn, mich damit zu beschäftigen, weil je mehr ich über Geld weiß und je besser ich mit Geld umgehen kann, desto mehr werde ich ja auch haben. Und ja, desto mehr kann ich mir einfach bestimmte Dinge vielleicht nicht mal leisten, vielleicht auch erleben, die ich halt wirklich auch erleben möchte. Also für mich war das damals ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich dann angefangen habe, bestimmte Bücher zu lesen. Zum Beispiel, was ein Buch war, was mir tatsächlich so sehr, sehr viele Impulse gegeben hat, war Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ist meiner Meinung nach nicht der allerbeste Autor, aber er hat mit der Story das ganz gut beschrieben. Er schreibt immer, dass er einen armen Vater hat und einen reichen Vater. Und dann sagt er quasi, welche Glaubenssätze, welche Lebensphilosophie ihm der reiche Vater mit auf den Weg gegeben hat und welche Sätze und Lebensphilosophien ihm der arme Vater mit auf den Weg gegeben hat. Und das sieht man in dem Buch sehr gut. Kann man sich auch immer mal wieder fragen, hey, warte mal, habe ich hier irgendwas eventuell auch übernommen von meinem Elternhaus, von der Gesellschaft, von Freunden, was meinem eigentlichen finanziellen Erfolg im Weg steht. Das ist dafür sehr gut. Also nochmal Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ich verlinke das auch einfach unter dieser Podcast-Folge nochmal in der Beschreibung. Dann auch von Robert Kiyosaki ist der Cashflow-Quadrant. Also kennst du alle 4 Bereiche, in denen man Geld verdienen kann und wie viel Erfahrung hast du in den jeweiligen Bereichen? Also ich möchte jetzt nur mal ganz kurz das Ganze anschneiden. Das ersetzt natürlich nicht das komplette Buch, aber es gibt prinzipiell 4 Bereiche, in denen ich Geld verdienen kann. Das ist einmal im Angestelltenverhältnis, dann kann ich als Selbstständiger, Freiberufler Geld verdienen, dann kann ich als Unternehmer Geld verdienen und dann kann ich als Investor Geld verdienen. Und jeder Quadrant hat quasi so seine eigenen Regeln. Kann man sich immer erstmal selbst so auch fragen, in welchem Quadrant habe ich überhaupt bis jetzt schon Geld verdient? Also es gibt zum Beispiel viele Angestellte, die sehr, sehr gute Investoren sind und die mit ihren Investitionen sogar irgendwann mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis und trotzdem einfach gern das tun, was sie da machen und es auch weiterhin machen. Es gibt Leute, die nur selbstständig sind, also nur in Anführungszeichen, aber halt einfach mit dem, was sie anbieten, Erfolge erzielen und das denen auch Spaß macht. Ist aber eine komplett andere Herangehensweise. Unternehmer, die natürlich auch Verantwortung übernehmen für andere, die gar nicht nur selbst arbeiten, sondern auch für die Projekte, die sie umsetzen, Personal brauchen, also auch andere für sich arbeiten lassen. Und letztlich Investoren, egal, man kann ja in verschiedene Sachen investieren, auch da geht er in dem Buch nochmal konkret darauf ein. Und genau, ich glaube, das ist auch immer so eine ganz wichtige Sache, wo sehe ich mich da selbst, wo bin ich jetzt gerade, wo möchte ich da in der Zukunft auch sein und da halt einfach durch solche Bücher einfach noch ein besseres Verständnis für das ganze Thema zu bekommen, also Zeit und Geld. Das Beste oder das, was mich am meisten umgehauen hat zum Thema Zeit und Geld, war die 4-Stunden-Woche, das Buch von Tim Ferriss. Tim Ferriss beschreibt quasi, wie man als Unternehmer in der digitalen Welt ein Geschäftsmodell aufbauen kann, was komplett automatisiert funktioniert. Und da weiß ich noch, als ich das gelesen habe und im Freundeskreis gesagt habe, hey, das hat er geschrieben und das geht. Und das, da haben alle gesagt, du bist verrückt, das geht nicht, das passt nicht, das ist zu schön, um wahr zu sein, er will nur seine Bücher verkaufen und so weiter und so fort. Mittlerweile kenne ich Leute, die komplett mit automatisierten Geschäftsmodellen Geld verdienen. Die habe ich im realen Leben kennengelernt und die haben mir gezeigt, dass das geht. Also das geht, man muss es nur verstehen wollen und natürlich auch sehr, sehr viel Zeit erstmal anfangs reinstecken, damit es überhaupt so weit kommen kann. Aber das ist mittlerweile trotzdem dennoch alles möglich. Genau, das war so auch ein wichtiges Buch und er stellt da auch bestimmte Lebenseinstellungen, die wir haben, in Frage. Und geht sehr, sehr tief in die Thematik rein, was machen wir eigentlich überhaupt mit unserer Zeit? Haben wir tatsächlich so wenig Zeit oder nutzen wir die Zeit einfach nicht klug genug? Weil das ist natürlich auch eine Sache, die, ja, wo es immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Die einen sagen, ich habe viel Zeit, die anderen sagen, ich habe wenig Zeit. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die sagen, jeder hat gleich viel Zeit. Die Frage ist nicht, ob ich mehr Zeit oder weniger Zeit habe, sondern was ich mit dieser Zeit mache. Und genau, da stehen da auf jeden Fall ein paar ganz, ganz coole Impulse mit drin in dem Buch. Und ich glaube, alle drei Bücher gibt es mittlerweile sogar auch bei Spotify als Hörbuch. Auch woanders, also ich glaube sogar kostenlos. Also wer lieber hört, anstatt zu lesen, findet da auf jeden Fall auch was. Und dann will ich aber zu dem Thema Bücher noch sagen, du kannst 5000 Bücher lesen und keinen einzigen Euro Umsatz machen, weil Umsatz kommt von Umsetzen, also diese Idee zu haben und die dann wirklich selbst umzusetzen und dann das Geld damit zu verdienen. Das bringt Geld. Nicht darüber zu lesen, nicht darüber zu reden, sondern es zu tun. Und ich glaube, das ist auch gerade für die, die gründen wollen, ganz wichtig, diese Erkenntnis, als Selbstständiger spielst du nicht mehr nach Noten, als Selbstständiger spielst du deine eigene Musik und du musst auch nicht mehr darauf warten, dass irgendjemand dir jetzt sagt, was als nächstes zu tun ist, sondern du guckst, was ist zu tun, hast du eine Idee, gehst mit der raus, setzt die um und wenn du gut bist, dann wirst du dafür am Ende auch bezahlt. Und dafür muss man nicht mal komplett selbstständig sein. Auch das kann man ganz entspannt auch im Nebengewerbe machen, anfangen und sich da auch einfach nebenbei ein kleines Taschengeld mit eigenen Umsätzen dazu verdienen. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich denke, das sollte an der Stelle zu dieser Frage erstmal genug sein, erstmal reichen. Zweite Frage: Brauche ich viel Startkapital, um meine Business-Idee zu gründen? Es ist natürlich immer ganz schwer, in so einer Podcast-Folge jetzt da eine ganz konkrete Antwort zu geben, weil natürlich kommt das auf die Business-Idee an. Wenn ich eine Idee habe, ein eigenes Café zu gründen, dann stellt sich die Frage, muss ich dann irgendwann Miete zahlen? Kaufe ich das Gebäude? Wo kommen die Tische, Stühle her, die Küche, das Personal? Also da braucht es auf jeden Fall in den meisten Fällen Startkapital, das ist ganz klar. Aber es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele Business-Ideen, gerade auch in dem digitalen Bereich, in dem wir ja größtenteils arbeiten. Da gibt es natürlich ganz viele Ideen, die kann man wirklich mit 0 Euro umsetzen, starten und kann darüber schon das erste Geld verdienen. Also da an der Stelle ist das Kapital nicht der entscheidende Punkt. Und wenn Startkapital benötigt wird, dann auch da an der Stelle nochmal der Impuls, dann wirklich zu jemandem am besten gehen, der schon mal mit Startkapital gegründet hat. Also der eventuell auch Tipps geben kann, was das ganze Thema Investitionskredite angeht oder Investorengelder oder, also da gibt es ja auch zig verschiedene Möglichkeiten. Da einfach immer sich jemanden zu suchen, der schon da ist, wo man selbst hin möchte, das ist immer das Allerbeste, weil diese Leute können dir in dem Bereich beispielsweise fünfmal mehr Tipps geben als ich, weil ich habe noch nie für eine Unternehmensidee mehr als 10.000 Euro investiert im ersten Schritt. Und das ist für Leute, die Restaurants gründen oder Cafés überhaupt keine Summe. Also da ist das Spielgeld, um das mal übertrieben zu sagen. Genau. Auch da will ich gleich nochmal ein Buch empfehlen, und zwar das Buch Kopf schlägt Kapital von Professor Günther Faltin. Professor Günther Faltin hat damals in der Theorie Unternehmensgründungen an der Uni gelehrt, so könnte man das sagen. Also ich glaube anfangs wirklich Betriebswirtschaftslehre, bis er dann selbst auch auf die Idee gekommen ist, mit seinen Studenten ein eigenes Unternehmen zu gründen, was ich sehr spannend finde, weil ich höre immer mal wieder von BWL-Studenten, ja, ich habe jetzt mein BWL-Studium abgeschlossen, automatisch bin ich ja dann guter Unternehmer, weil ich kenne das in der Theorie ja alles. Ja, das ist ungefähr so, als würde jemand sagen, ich kann jetzt das Rennen gegen, wer fährt eigentlich mittlerweile in der Formel 1? Keine Ahnung. Ich kann das Rennen gewinnen, weil ich jetzt gerade die theoretische Prüfung abgelegt habe in der Fahrschule. Also das ist ungefähr das BWL-Studium. Das ist der Punkt, bevor du das erste Mal ins Auto steigst, hast du in der Theorie, weißt du schon mal, was passiert, wenn jetzt einer von rechts kommt, aber du bist noch keine Sekunde gefahren und selbst wenn du die praktische Prüfung bestanden hast, wird dir jemand, der seit 30 Jahren Auto fährt und das seit 25 Jahren unfallfrei ist, sagen, naja, also du kennst jetzt erstmal, du kannst jetzt erstmal von A nach B fahren, ohne dass sofort was passiert, aber richtig gut bist du natürlich erst dann, wenn du das über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch selbst gemacht hast. Von daher fand ich das gut, dass der Professor da gesagt hat, wir gründen eine eigene Firma und ich zeige euch, dass die Idee und das Konzept viel wichtiger sind als das Geld. Und die haben damals die Tee-Kampagne gegründet und haben unkonventionell gedacht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unkonventionell denken hieß in dem Fall, die haben sich gefragt, warum wird Tee eigentlich in kleine Verpackungen abgepackt? Weil wenn der Tee kommt, der wird ja eigentlich nicht so schnell schlecht. Man könnte den doch genauso gut auch in Kilopackungen anbieten. Und genau aus dieser Idee, warum das quasi nicht gemacht wird, haben die weiter recherchiert, haben dann auch geguckt, können wir vielleicht einfach den besten Tee der Welt direkt beim Hersteller einkaufen und sind dann direkt dorthin gefahren, wo es den Tee gab. Fragt mich jetzt nicht, wo das war. Da kann ich jetzt leider auch nichts mehr aus dem Gedächtnis sagen. Aber die waren auf jeden Fall da, haben dann gefragt, wie viel Tee müssen sie importieren, damit sie das überhaupt dürfen. Und hatten dann irgendwas mit 10 Tonnen Tee. Nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall haben die dann den Tee nach Deutschland importiert und haben sich natürlich die Frage gestellt, okay, wie finanzieren wir denn das Ganze? Und die Idee, die hat sich rumgesprochen. Die Studenten haben darüber gesprochen. Das hat in Hamburg war das, glaube ich, dann damals. Da sich einfach auch in der Stadt rumgesprochen, hey, hier gibt es bald den besten Tee zum günstigsten Preis für einen Drittel vom Preis als im Handel. Und dann ist dieser Container angekommen und die haben noch innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen, glaube ich, den kompletten Tee verkauft und haben mit den Einnahmen von dem Tee später dann erst den Hersteller bezahlt, weil der hat, ich glaube, 2 Monate Zahlungsziel gegeben. Also wie gesagt, nagelt mich bei den ganzen Zahlen bitte nicht fest. Es ist schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre her, dass ich das Buch das letzte Mal gelesen habe. Aber diese Story ist mir trotzdem immer noch im Kopf geblieben. Und genau das nennt der Professor Entrepreneurial Design. Also er sagt quasi, die Idee ist wichtiger als das Kapital und man muss gar nicht mehr alles alleine machen. Man kann mittlerweile einfach sich bestimmte kleine Dienstleistungen auch einkaufen und mit sogenannten Komponenten arbeiten. Und dann wird die Geschäftsidee und das Businessmodell mehr zum Kunstwerk. Und man kann ja halt einfach sich vorher Dinge ausdenken, mit denen man was Sinnvolles beiträgt und noch dazu natürlich auch Geld verdient. Genau, das war der Teil zu dem Buch und jetzt dazu aber noch ein weiterer Impuls und zwar Glaubenssätze, Gedanken zu dem Thema. Das stelle ich immer wieder fest, wenn es um Gründung geht und wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu finanzieren, da kommt ganz, ganz häufig der Satz, das kann ich mir nicht leisten. Und ich glaube, wenn man gründen möchte, wenn man unternehmerisch tätig sein möchte, dann ist dieser Satz fatal, weil dieser Satz blockiert ja jeglichen weiteren Schritt. Das kann ich mir nicht leisten, baut eine Mauer auf und ich komme an der Stelle einfach nicht weiter. Die bessere Frage ist, was muss ich tun, um mir das leisten zu können? Oder das ist die Frage, die man sich stattdessen stellen sollte, weil plötzlich ist der Geist wieder offen und das Gehirn fängt an, jetzt zu überlegen, okay, wie kann es denn gehen? Und plötzlich passieren auch kommen bestimmte Einfälle, bestimmte Ideen, bestimmte Lösungsansätze, die man vorher noch gar nicht hatte. Und man fängt an, halt einfach kreativer zu denken und nach Lösungen zu suchen. Und diese Einstellung braucht jeder, der unternehmerisch tätig sein möchte, jeden Tag immer wieder sich die Frage zu stellen, wie kann es gehen? Selbst wenn irgendwas nicht so gut läuft im Moment, was habe ich jetzt davon? Wie kann ich diese Situation, die vielleicht nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, einfach wieder für mich nutzen? Was habe ich davon? Immer wieder diese Frage sich auch oder diese Fragen sich zu stellen. Genau, dann ging es um das Thema Risiken. Frage 3, nee, war keine Frage, aber die Antwort war, ich mag keine Risiken in der Insta-Story. Dazu ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Es ist sehr riskant, nichts zu riskieren. Und da schreibe ich mittlerweile 5-mal, habe ich das erste Mal gehört, als ich selbst noch nicht mal selbstständig war. Weil ich glaube, wenn man die ganze Zeit Angst davor hat, dass ein bestimmtes Risiko besteht und man aus dem Grund nicht handelt, dann verbaut man sich die Zukunft. Man wird nie dorthin kommen, dass man bestimmte Dinge erreicht. Wenn bei uns auf der ganzen Welt niemand Risiken eingehen würde, gäbe es nichts. Nichts. Alles, was irgendwo geschaffen wurde, wurde von Menschen geschaffen, die Risiken eingegangen sind. Und da gibt es natürlich Leute, die sind risikofreudiger als andere und das ist auch okay. Und es muss sich auch niemand in die allergrößten Risiken sofort reinstürzen, sondern manchmal reicht es ja auch einfach, kalkulierbare Risiken einzugehen. Und um herauszufinden, wie man das am besten macht, arbeite ich ganz gern mit Worst-Case-Szenarios. Seit dieser, wie heißt das? LOL. Seit das bei LOL mal kam, muss ich jetzt immer wieder dran denken, Worst-Case-Szenario, Wurst-Käse-Szenario. Das nur nebenbei. Worst-Case-Szenario und das Ganze richtig aufschreiben. Sich hinsetzen, Blatt Papier nehmen und einfach mal aufschreiben, wenn ich diese Idee jetzt umsetze, wenn ich dieses Projekt jetzt wirklich mal anpacke und das geht komplett schief, wie sieht diese Situation dann aus? Was passiert? Ich mache mich selbstständig. Ich fange mein eigenes Business an. Und 4 Monate später stelle ich fest, dass das doch nicht der richtige Weg gewesen ist. Jetzt ist die Situation und du bist nach 4 Monaten genau da angekommen. Kannst du mit der Situation klarkommen, ist die Frage. Und wenn du mit der Situation erstmal klargekommen bist, was müsstest du tun, um einfach wieder 3 Schritte zurückzugehen? Also wäre das wirklich der Weltuntergang oder spielt sich der Weltuntergang schon vorher in deinem Kopf ab? Machst du dir schon Gedanken die ganze Zeit darüber, was du nicht willst und hast vielleicht einfach ein Szenario im Kopf, was so vielleicht gar nicht eintritt? Und dann auch mal genau das andere, den anderen Bereich mit abzudecken, was wäre denn der beste Ausgang? Weil oftmals passiert das Allerschlechteste ja gar nicht, sondern es gibt dann irgendwas, so zwischen dem Worst-Case-Szenario und dem Best-Case-Szenario. Und was du aber auf jeden Fall bei mutigen Entscheidungen immer hast, ist, du hast Erfahrungen gesammelt. Und diese ganzen Erfahrungen, die du sammelst, werden dir dein Leben, was danach kommt, definitiv leichter machen. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, der zu mir gesagt hat, ich hatte da Riesenprobleme, ich bin da an der Stelle nicht weitergekommen, ich bin da wirklich gescheitert und danach war mein Leben vorbei. Alle sagen, hey, wenn du richtig erfolgreich sein willst, dann scheitere immer wieder. Scheitere, steh auf, mach weiter, lern daraus, mach den gleichen Fehler nicht nochmal. Aber wenn du aus Angst vorm Scheitern gar nicht erst losgehst, kannst du diese ganzen Erfahrungen gar nicht sammeln. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, je mehr wir scheitern, je mehr wir den Mut haben, auch einfach Dinge auszuprobieren und mal zu scheitern, desto eher kommen wir in dem Leben oder auch in unserem Business dort an, wo wir eigentlich hinwollen. Genau. Und eine ganz, ganz wichtige Sache noch, auch für alle die, die vielleicht schon selbstständig sind und immer mal wieder zu kämpfen haben. Das, mit was wir kämpfen, das sage ich immer wieder, ist in unserem Kopf. Die Frage, die man sich zwischendrin immer wieder stellen kann, ist, gibt es jetzt, genau jetzt, gerade ein Problem? Muss ich mich jetzt gerade darum kümmern? Oder muss ich mich erst in Zukunft damit beschäftigen? Weil wenn wir mit der Gegenwart klarkommen, und das schaffen wir immer, und uns das immer wieder bewusst machen, hört irgendwann auch die Angst davor auf, irgendwas Schlimmes in der Zukunft zu erleben. Und ja, das ist immer so eine Sache, die ich da immer noch ganz gern mit auf den Weg gebe. Also einfach mal aus der Situation rausgehen, sich selbst einfach wie im Film beobachten und einfach sagen, hey, das ist ja gerade eine kleine Sequenz im Film meines Lebens. Also es geht ja trotzdem weiter. Es wird immer wieder irgendwo den nächsten Schritt geben. Und es wird auf jeden Fall immer so sein, dass ich mit der Gegenwart klarkommen kann. Vierter Punkt, bessere Vermarktung über Instagram und mehr Wachstum. Da habe ich mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn es darum geht, bessere Vermarktung zu machen, ist ja natürlich immer erstmal die Frage, was ist eigentlich eine gute Vermarktung? Wie die meisten von euch wissen, komme ich ja aus dem Marketing, war für die Markenentwicklung von einem mittelständischen Unternehmen zuständig, hatte vorher Marketingdienstleistungen verkauft. Also Marketing ist das, mit was ich mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt habe. Und auch jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Vermarktung ist das, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Genau, und die wichtigste Sache, die ich immer wieder festgestellt habe, ist, die Story muss passen. Also was ist deine Brand Story? Warum machst du das, was du machst? Wann hast du das erste Mal gemacht? Wie kam es dazu? Wie fühlst du dich, wenn du das machst? Kennt man dich selbst oder kennt man nur das, was du tust, also nur die Arbeit? Weil viele finden diejenige, die dahinter steckt, interessanter als das Endergebnis. Also deswegen auch immer wieder diese Brand Story. Wer bist du? Was kannst du? Warum machst du das? Wann ist die Idee entstanden? Und so weiter. Egal, was du in der Vermarktung machst, das ist immer das, was die Leute unterm Strich am Ende am meisten interessiert. Seit wir in der Steinzeit am Lagerfeuer saßen, haben die Menschen sich Geschichten erzählt. Und das wird immer so bleiben. Die Geschichten erzählen und gute Geschichten erzählen, sind immer die, die einfacher ihre Ziele erreichen. Habe ich im Vertrieb immer wieder festgestellt, die Story ist das A und O. Dann noch die Frage, zeigst du dich? Also zeigst du dein Gesicht online? Noch einen Schritt weiter, sprichst du vor der Kamera? Wachstum wird schneller gelingen, wenn du bereit bist, dich zu zeigen. Und da tun sich auch ganz, ganz viele schwer, weil wenn ich da das erste Mal in die Kamera rede und vielleicht irgendwie meine Story hochlade, da kommt sofort, ah, ist das jetzt überhaupt gut genug? Wie werden meine Freunde reagieren? Und dann kommt so dieser Affe im Kopf, der die ganze Zeit erklärt, warum das eigentlich eine schlechte Sache ist. Da einfach hochladen, anfangen, fertig. Leute machen sich lustig, hochladen, weitermachen. Machen die ein Jahr, anderthalb Jahre und dann irgendwann kommen sie zu dir und sagen, hey, warte mal, anscheinend hast du hier mehr richtig gemacht als ich. Ich würde gern auch sowas machen und plötzlich findest du dich in einer ganz anderen Realität wieder. Also da einfach dranbleiben, einfach machen. Wenn das dein Ding ist und du Bock darauf hast, dann zeig dich und verkauf dich selbst. Verkauf dich selbst. Punkt. Jetzt sind wir bei Frage 5. Wie willst du dein Geschäft skalieren? Das war ja, glaube ich, auf mich bezogen. Also ich habe dazu aufgeschrieben, skalieren, das klingt immer super, mega schön. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel aus dem Bereich, in dem ich tätig bin. Also ihr wisst ja, ich mache die Podcasts, aber das ist ja nur ein Teilbereich, den ich mache. Das, was ich ja sonst mache, ist Gründer beraten oder Unternehmen beraten. Und da habe ich für mich selbst herausgefunden, dass die Unternehmensberatungen, die zu schnell Teams aufbauen, manchmal dann wirklich an Qualität verlieren. Weil einfach, du gehst zu demjenigen, der da im Mittelpunkt die ganze Zeit steht, der die Werbung macht, und dann bekommst du den, der am Ende nicht mal so viel Ahnung hat wie du selbst. Und da habe ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen damals gemacht. Und deswegen habe ich in dem Bereich gesagt, ich arbeite immer nur 1:1. Also wer zu uns kommt, zu unserer Firma und sagt, ich will, dass Paul mit mir an meiner Seite meine Selbstständigkeit beispielsweise aufbaut und das Unternehmen gründet, der kann davon ausgehen, dass ich immer der Ansprechpartner bin und dass er, sie immer Kontakt zu mir hat. Das ist mir ganz wichtig. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht trotzdem auch mit anderen zusammenarbeite. Ich möchte da nur niemanden in dem Bereich einstellen, weil Unternehmensberatung ist, und das wird jetzt vielleicht auch einige triggern, aber Unternehmensberatung funktioniert besser, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die selber selbstständig sind. Das ist meine felsenfeste Überzeugung und deswegen will ich da auch gar niemanden anstellen, anlernen, weil die sollen das von mir bekommen. Genau. Also meine persönliche Meinung ist einfach das, was ich für mich so entschieden habe, aufgrund meiner Erfahrung, die ich da selbst gemacht habe. Dienstleistungen einkaufen, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Freund davon, Stärken zu stärken, also mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann, und in der Situation, wo ich etwas nicht gut kann, es aber brauche, mir einfach einzukaufen. Also es geht zum Beispiel schon los, wenn ich vor der Kamera stehe, muss irgendjemand die Kamera halten. Das heißt, ich kann mich ja nicht selbst filmen, also brauche ich da definitiv jemanden. Und ich brauche zum Beispiel für die Videos zum Schneiden bestenfalls auch dann wieder Leute, die das im Hintergrund tun, weil die das einfach besser können als ich. Ich kann das zwar, aber nicht in derselben Qualität, und deswegen bin ich da der Meinung, in der Situation macht es auf jeden Fall Sinn, sich einfach bestimmte Dienstleistungen für Projekte einzukaufen und dadurch natürlich auch zu skalieren, weil dann arbeitet man ja auch wieder im Team und ist jetzt nicht nur ein Alleinunterhalter, Einzelunternehmer. Also man kann ein Einzelunternehmen haben, heißt nicht, dass man die ganze Zeit allein arbeiten muss. Da spielt einfach die Kreativität bei der Produktentwicklung oftmals auch eine Rolle. Genau. Das ist der Bereich gewesen. Frage 6, könnt ihr einen Tag als Strategieberater machen? Ich saß vor ein paar Stunden noch mit Pascal zusammen und wir hatten einfach nochmal gemeinsam darüber gesprochen, was wir in Zukunft gemeinsam auch noch machen könnten. und wir sind sehr, sehr positiv, haben wir gemeinsam über diese Frage gesprochen, weil wir uns das sehr gut vorstellen können, weil mich fragen immer mal wieder Leute, Paul, was machst du eigentlich? Ich kann mir nichts darunter vorstellen, was du eigentlich machst. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Bei dem Handwerker beispielsweise, bei dem Maler, da kann man sich das vorstellen, wie der Arbeitsalltag aussieht, schon vorher, aber bei dir, keine Ahnung. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, würde ich aber ganz gerne mal dir über die Schulter gucken und deswegen habe ich mit Pascal gesprochen. Pascal findet das auch sehr cool und ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich einen Tag geben, wo Pascal zu mir kommt und einen Tag als Gründungs- und Strategieberater mir einfach mal über die Schulter guckt und vielleicht auch mal zeigt, wie ich Podcasten in meinen Marketing-Mix beispielsweise auch mit einbinde und welchen Gewohnheiten ich den ganzen Tag eigentlich nachgehe. Also da wird es auf jeden Fall irgendwas geben, ob es das ein Tag als Video ist, noch nicht zu 100% versprochen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt, ist sehr groß. Genau, dann sind wir schon bei Frage 7. Sollte ich meine Geschäftsidee lieber für mich behalten? Diese Frage kam das letzte Mal beim Unternehmertreffen, glaube ich. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, rede darüber. Und ich habe auch bei dem Unternehmertreffen nochmal einen Unternehmer hier aus Altenburg zitiert. Der hat das letzte Mal bei einer Veranstaltung auf der Bühne gesagt, red über deine Idee und denk nicht, dass dir deine Idee irgendjemand wegnimmt, weil wenn du über die Idee redest und du die Vision hast und du das Konzept hast, dann kann das ein anderer zwar gut finden und cool finden, aber ob er dann wirklich die Idee nimmt und die selber umsetzt, das ist die Frage. Und ich glaube auch, die Idee ist Gold wert, kann Gold wert sein, ja, in 3 Jahren, wenn sich das Ganze dann erfolgreich durchgesetzt hat, dann sagen alle, oh, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Aber was die Leute oftmals nicht sehen, ist, dass zwischen der Idee und dem Erfolg einfach sehr, sehr viel Arbeit steckt. Und ob das jemand außer dir oder außer euch so durchzieht und durchziehen kann und durchziehen will zur selben Zeit, das ist sehr, sehr unrealistisch. Also ich bin ein Freund davon, wirklich anzufangen, über die Idee zu reden. Die meisten gehen sowieso ihren eigenen Ideen nach. Also das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, darüber zu reden, weil dann einfach auch Leute kommen, die das Ganze cool finden, unterstützen und sich auch darüber wieder neue Möglichkeiten und ein neues Netzwerk beispielsweise auch oftmals ergeben. Genau, das dazu. Und dann war die letzte Frage, hast du Angst, zu viel Mehrwert über Social Media rauszuhauen? Also sozusagen, hast du Angst, das herauszugeben hast du Angst, so viel herauszugeben, dass deine Follower denken, sie bräuchten jetzt deine Leistung quasi nicht mehr? Das war so die Kernfrage. Und da ganz klar nein. Erstens, ich teile zwar sehr viel mit anderen, ich hau permanent Mehrwert raus, aber ich habe festgestellt, dass der Mehrwert Impulse gibt, dass der Mehrwert oftmals einfach inspiriert und Leute danach sagen, hey, warte mal, dieser eine Satz, der hat bei mir irgendwie, der hat in mir was ausgelöst, jetzt kann ich mich weiterentwickeln. Und dann ist es aber so, dass wenn dieser eine Satz hängen geblieben ist, dass dieser Weg, beispielsweise die Geschäftsidee dann wirklich umzusetzen, aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Schritten besteht. Und so detailliert kann ich in der Öffentlichkeit gar nicht darüber reden, weil das auch sehr, sehr individuell ist. Also wenn zum Beispiel Gründer zu mir kommen und mir sagen, wir haben die und die Geschäftsidee, wie könnten wir das machen? könnte man das eventuell fördern lassen. Da geht es schon los. Es gibt keine 1:1 Förderung, die immer übernommen werden kann. Da kommt es drauf an, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Was machst du derzeit? In was für einem Arbeitsverhältnis bist du? Da geht's los, dann geht's weiter mit der Erarbeitung, also die Idee umsetzen in ein Konzept. Welche Entscheidung muss ich treffen? Wie kann ich in dem Bereich ein Netzwerk aufbauen? Was gibt es für Möglichkeiten, Angebote zu gestalten? Wie schreibe ich Angebote? Wie stelle ich Rechnungen? Wie muss ich die Buchhaltung machen? Was kommt da am Ende noch auf mich zu? Was will das Finanzamt von mir? Das ganze System verstehen und so weiter. Also die Gründungsberatung bei mir geht ganz bewusst 6 Monate. Also diese 6 Monate ist einfach ein Abschnitt in dem Leben der Gründer, der ganz individuell ist und der einfach durch verschiedene Phasen durchführt. Und das geht nur 1:1. Ich könnte nicht mal ein Geschäftsmodell von vorn bis hinten erklären. Das wäre nicht mal ansatzweise dasselbe, weil einfach bestimmte Erfahrungen auf dem Weg von den Gründern gemacht werden, wo ich ganz individuell auch darauf eingehe und eingehen muss, damit die dann am Ende auch da ankommen, wo sie letztlich auch hinwollen. Und genau, dieser Mehrwert, das stelle ich immer wieder fest. Also erstmal ist der Aufwand relativ gering bei so einem Podcast-Interview beispielsweise. Wir sind jetzt bei 47 Minuten. Das dauert auch nicht viel länger. Also ich nehme dann einfach nur noch einen kleinen Text rein und dann habe ich das innerhalb einer Stunde Arbeit hochgeladen. Viele Leute hören den Podcast dann am Ende. Was ich damit wunderbar machen kann, ist, ich kann meine Expertise nochmal untermauern. Also ich könnte euch jetzt beispielsweise keine Tipps geben, wie ihr schneller abnehmt, weil das einfach nicht mein Gebiet ist. Ich kann euch auch nicht sagen, wie ihr am besten ein Haus baut, weil ich davon auch keine Ahnung habe. Also es gibt ganz viele Dinge, da habe ich überhaupt keinen Plan davon. Aber all die Sachen, über die ich rede, die nimmt meine Zuhörerschaft, meine Zielgruppe, meine Follower, die nehmen das halt alles auf und wissen alles klar. In den Bereichen kennt Paul sich aus und in dem Moment, wo sie dann wirklich mich brauchen, da setze ich mich dann von der Konkurrenz ab oder die Leute, die bei Social Media aktiv sind mit Podcasts oder Stories oder wie auch immer und dann in der Situation sagt man, hey, das passt, der kann mir helfen und das Vertrauen ist quasi in dem Bereich dann auch schon aufgebaut. Also ein Podcast ist unter anderem ein wundervolles Instrument, um auf eine ganz menschliche und sympathische Art und Weise einfach Mehrwert zu liefern und Vertrauen aufzubauen. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier noch drüber gucken, ob ich hier noch irgendwas reingeschrieben habe. Aber ich glaube, das war's schon. Ja, ich habe eigentlich gedacht, es geht in 20 Minuten alles zu beantworten. Hat jetzt doch 50 Minuten gedauert. Aber ich glaube, gerade für alle die Fragen gestellt haben, waren da ein paar gute Sachen mit dabei. Ich hoffe auch für alle anderen. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann sagt's mir gern. Teilt den Podcast gern mit Leuten, die ja vielleicht auch mit denen ihr vorhabt, in Zukunft vielleicht auch gemeinsam zu gründen, bestimmte Projekte umzusetzen. Das ist dann immer ein schönes Medium, um sich im Anschluss dann auch nochmal über diese ganzen Themen zu unterhalten. Und genau, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Die letzte Podcast-Folge mit der Sina, die kommt auf jeden Fall noch raus, wird allerdings ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen noch dauern. Da kann ich aber noch nicht zu viel verraten. Also die kommt aber auf jeden Fall noch, wo es um die Herausforderungen des Mittelstands ging, hier in der Altenburger Region oder in Thüringen und Sachsen auch. Da kommt auf jeden Fall die Folge noch raus. Und jo, Ein schönes Wochenende schon mal, eine angenehme Zeit. Kommentiert, wie gesagt, gern. Gebt mir wieder euer Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal.